Hallo an alle SaaS-Pioneers und die, die es noch werden wollen. Wir haben heute einen tollen Gast aus der deutschen SaaS-Community. Lukas Stallmeier ist Investment Manager bei Bitstone Capital.
Willkommen zum SaaS-Pioneers-Podcast. Best Practices für Tech und Business von SaaS-Produkten. Von der ersten Zeile Code bis zur skalierbaren Architektur. Von der Idee bis zur Umsetzung deiner Growth-Strategie. Hier bekommst du Einblicke, Tipps, Werkzeuge und spannendes Erfahrungswissen aus über 50 SaaS-Projekten. Zusammengestellt von Philipp Storck und Sergio Murasan.
Er wird uns heute eine erste Einführung in das Thema Venture Capitals geben. Und ich freue mich, Lukas, dass du hier bist. Ich freue mich, dass wir heute sprechen können. Vielen Dank, dass du unser erster Gast aus dem Investmentbereich bist. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Sergio, freut mich auch. Ich bin gerne dabei und freue mich jetzt auf die nächsten 30 bis 45 Minuten Podcast.
Sehr gut. Dann vielleicht fangen wir mal kurz an. Stell dich einmal vor, wer bist du? Was machst du? Wie alt bist du?
Ja, gerne. Ich bin Lukas Stallmeier, wie du schon gesagt hast. Ich wohne in Köln, bin in Münster geboren, 29 Jahre alt, bin Investment Manager bei Bitstone Capital. Das heißt, ich habe eine große Affinität für Innovation, für Startups, für neue Technologien. Ich bewege mich gerne dann so an der Speerspitze der Innovation. Nicht nur seitdem ich Investment Manager hier bin, sondern auch schon in meiner vorherigen Historie, wenn man so sagen will. Genau das dazu. Und ansonsten, ich treibe viel Sport, ich fahre gern Ski, ich fahre gern Mountainbike. Also habe auch diesen Adrenalin-Aspekt in mir, was mich dann auch so ein bisschen so halt glücklich macht und was viel Spaß macht. Und genau, das vielleicht kurz zu mir.
Vielen Dank für den ersten Eindruck. Was hast du vor Bitstone Capital denn gemacht? Du hast gerade schon erwähnt, dass du auch schon da in dem Bereich Innovation tätig warst. Was hast du da genau gemacht?
Genau, also ganz klassisch, es waren verschiedene Stationen. Erste Station vor Bitstone war PwC, quasi klassische Beratung, und dann im Advisory-Bereich TMT, also Technologie, Medien und Telekommunikation, und das halt dann hauptsächlich bezogen auf Blockchain-Startups im Jahr 2017. Das war auch ein Hype-Jahr für den Bitcoin und für ICOs etc., da eben wohl auch viel Fraud passiert ist und Scam von sehr unregulierten ICOs, also Initial Coin Offerings. Das ist quasi der Äquivalent zu einem IPO, zu einem Börsengang, nur eben über eine Tokenisierung. Das haben wir uns halt sehr, sehr tief angeschaut, da in dem Bereich auch Blockchain-Startups begleiten dürfen. Genau, das war eine Station, ich glaube auch gut, um zu lernen, wie man wirklich strukturiert arbeitet. Es ist nicht schlecht, so eine Consulting-Erfahrung zu haben. Davor war ich bei Avato SmartX. Avato ist eben eine Tochtergesellschaft von dem Bertelsmann-Konzern, und SmartX hat sich halt hauptsächlich mit auch Startups beschäftigt. Da war ich im Business Development und habe hauptsächlich mich mit Startups der Sharing Economy befasst, was ja auch zum Teil in SaaS-Modelle reingeht, beziehungsweise in AaaS, As-a-Service-Modelle. Und da hatte ich jetzt im April mit Freuden sehen dürfen, dass da ein Startup, was ich halt hauptsächlich nicht, wo SmartX nicht investiert war, aber was sie sich sehr angeschaut hatten, Grover, damals noch nicht mal ein Jahr alt, jetzt ein Unicorn geworden ist. Genau, und das war eben schön zu sehen. Und davor war ich bei der Telefonica und habe da eben eine Systemintegration in einem Finanzbereich implementieren dürfen mit einem anderen Team und gesehen, dass das eben auch nicht immer ganz so einfach ist, in Konzernen neue Software-Tools zu implementieren und dann auch eben in die Usage zu bringen.
Ja, sehr spannend. Vielen Dank. Okay. So, jetzt bist du bei Bitstone Capital. Wie bist du da hingekommen und was genau machst du da?
Genau, wie bin ich da hingekommen? Die Struktur ist, wie das passiert ist, ist relativ, vielleicht nicht einzigartig, aber ein bisschen seltener, weil ich als Masterand zu Bitstone gekommen bin und dann in einer dualen Struktur die ersten 2 Jahre dort verbringen durfte. Das heißt, ich habe meinen Master in Digital Entrepreneurship studiert, hier an der Rheinischen Fachhochschule in Köln, und dieses Studienprogramm wurde quasi für digitale Entrepreneure aufgesetzt. Also alles, was digitale Ökonomie, digitale Geschäftsmodelle und so weiter betrifft, das wird da eben gelehrt. Startup-Management, Finanzierungsrunden, ein bisschen Coding, aber auch digitales Marketing, Google Ads etc. Diesen gesamten Blumenstrauß aus dieser digitalen Ökonomie wird da quasi gelehrt von Kai Bühler als Dekan dieses Studiengangs, der auch seit 12 Jahren oder beziehungsweise 12 Jahren in den USA war, als Investor, als auch als Founder. Und der hat dieses Programm eben aufgesetzt und in dem Zuge hat Bitstone dann ja ein duales Studium angeboten und ich war dann der Glückliche, der das dann antreten durfte und 2 Jahre während des Studiums schon mal hier meine erste Erfahrung sammeln durfte. So bin ich quasi in die VC-Szene oder eingetreten.
Was machst du jetzt genau als Investmentmanager?
Genau, also im Prinzip in einem VC fängt man mehr oder weniger meistens als Analyst an und befasst sich erstmal nur mit dem Dealflow, das heißt mit Startups, die jetzt, sag ich mal, das erste Mal aufschlagen in so einer Phase. Also wenn man das die Phase einmal mal aufsplitten möchte, dann gibt es quasi den Dealflow, es gibt Screening, es gibt die Due Diligence Phase und dann quasi die Verhandlung. Und wenn dann alles positiv verläuft, dann gibt es das Investment und dann kommt das Portfolio Management und dann irgendwann kommt der Exit. So, und als Investment Manager bin ich haupt- und mitverantwortlich bei der Umsetzung des Investments. Das heißt nicht nur Screening oder auch Dealflow. Also ich schaue mir die Startups nicht nur in einem Erstkontakt an, sondern ich setze halt auch eben das Investment um. Das heißt, wir prüfen die Startups und dann auch die Verhandlungen, Legal Work etc.
Mhm. Und was macht Bitstone Capital genau? Worauf seid ihr spezialisiert als Investmentgeber?
Ja, also wir sind klassischer Venture Capital Fonds und wir investieren eben in Frühphasen, das heißt in Series A und auch Pre-Series A. Und vielleicht ist das eine Besondere, dass wir nicht agnostisch investieren, also in verschiedenste Branchen, sondern wir investieren eben fokussiert auf innovative Real Estate Tech Themen. Besser bekannt jetzt im Markt als sogenannte PropTechs und auch Contexts. So, und da schauen wir uns eben ganz dediziert 3 Bereiche ein, beziehungsweise man kann die Real Estate Branche in 3 Bereiche teilen. Das ist einmal die Planung, das ist das Bauen und das Betreiben. Und da sind wir eben in all diesen Phasen, sind wir da aktiv und schauen uns da innovative Modelle an. Das Thema ist, dass dort momentan halt noch viel analog gelöst wird, wird sehr viel händisch gemacht, manuell. Und das heißt eben also hohe Papierstapel, fragmentierte Prozesse, wir haben eine Intransparenz im Markt und die Produktivitätskurve, die ist eigentlich stetig und flach seit Jahrzehnten. So, und deshalb ist da eben sehr hohes Innovationspotenzial und da können Startups eben helfen, diese Innovationspotenziale zu heben und diese Prozesse einfach effizienter zu gestalten. Genau, und da geht es dann hauptsächlich darum, wo lässt sich Kollaboration fördern, wo lassen sich qualitative Daten heben, um wirklich eine Transparenz zu schaffen und genau letztendlich die Prozesse zu optimieren. Und das zweite Besondere an unserem Fonds ist wahrscheinlich, dass wir ja Investoren haben, die eine sehr starke Verbindung in die Real Estate Branche pflegen bzw. auch haben und wirklich mit einem operativen Netzwerk innerhalb der Branche sind. Sie sind hands-on, sie haben alle Insights der Branche und das hilft uns natürlich wirklich zu sehen, was sind die wirklichen Probleme und Herausforderungen der Branche.
Okay, was sind da so Beispiele für Investoren, die ihr da mit drin habt?
Also das sind zum einen Generalunternehmer, Bauherren wie die Zech Bau, Goldbeck, aber auch Projektentwickler wie eine Art Invest. Genau, wir haben verschiedene große Investoren, denen wir helfen, sich zu innovieren und die uns auch helfen, eben den Markt besser zu verstehen.
Verstehe, also ein Geben und Nehmen und die Unternehmen sind quasi auch nicht, klar sind die auch in den Return on Invest interessiert, aber auch quasi sich weiterzuentwickeln als Firma, ja?
Genau, absolut. Also das ist auch ganz wichtig. Wir bieten nicht nur Kapital als Mehrwert, sondern eben auch Innovation und alles andere drumherum für Investoren als auch für Startups. Also es gibt eben bestimmte Innovationsbedürfnisse für diesen Markt und die möchten wir eben bedienen und genau da eben in einer Art Partnerschaftsstruktur das gemeinsam mit den Investoren transparenter gestalten.
Okay, und unterstützt ihr dabei nur Softwarelösungen oder habt ihr auch andere Unternehmensformen in eurem Portfolio?
Also wir unterstützen nicht nur Softwarelösungen, natürlich viel Software, aber auch teilweise Hardware. Hardware, die in Gebäuden verbaut wird. Wir sind aber auch investiert in Robotik-Startups, Drohnenlösungen, genau, und auch VR, Virtual Reality haben wir auch mit in unserem Portfolio.
Stell doch mal so ein, zwei Unternehmen vor, die bei euch, oder zwei Startups vor, die bei euch in dem Portfolio mit drin sind.
Also außerhalb von SaaS ist wahrscheinlich Additive sehr spannend. Additive ist eine Robotiklösung, das heißt, sie drucken mithilfe eines Roboters Betonteile, das heißt Fertigbauteile, die momentan in einem Fertigteilbauwerk produziert werden. Das wird in Zukunft von Additive, von einem Roboter übernommen. Da ist es eben auch sehr spannend, diese Orchestrierung zwischen Software und Hardware, zwischen dieser Spritzdüse, zwischen der Software, die letztendlich dieses Bauteil vorher prozessiert, dann auch wie die Zusammenstellung der Additive ist, wie qualitativ das sein muss, etc. Und dieser ganze Prozess ist eben extrem komplex. Und da wollen Sie eben diesen Markt effizienter gestalten. Das ist wahrscheinlich das spannende Teil aus unserem Portfolio. Dann aber auch Lösungen wie, wenn es dann wieder Richtung SaaS geht, dann sind momentan halt Green Tags sehr, sehr gefragt, sehr interessant. Das heißt, wir haben zum einen Green Fusion oder auch Netifion, die wirklich an die Energiesysteme eines Gebäudes gehen und diese Energiesysteme optimieren. Also zum einen einmal in die Cloud heben und einen Fernzugriff ermöglichen und zum anderen aber auch dann diese Steuerung anwesenheitsoptimiert verbessern.
Okay, spannend. Was sind eure Ziele als Investoren?
Unser Ziel ist es eigentlich, die innovativsten Startups der Branche zu finden und dadurch eben Mehrwert zu schaffen für die Branche, aber auch natürlich für uns. So, und viele Startups benötigen eben Wachstumskapital, um erstmal relevant zu werden in einem Markt. Und wir möchten dieses Wachstumskapital eben geben. Und deswegen ist unser Ziel, in diesem großen Teich von vielen Startups eben die besten zu finden. So, und wenn wir die besten gefunden haben, dann möchten wir die eben auch supporten. Also das heißt, jetzt nicht nur mit Kapital, sondern auch mit Expertise, also einmal Know-how aus dem Markt aufgrund von unseren Investoren, die uns da helfen können, aber auch Know-how im Bereich von Company Building, von Unternehmertum, von eben unseren Partnern und auch von unseren Venture-Partnern, die da eine extrem hohe Erfahrung haben.
Okay, spannend. Und was würdest du sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Startup Investmentrunden zu starten oder sich nach Venture Capital umzuschauen?
Genau, also im Prinzip ist es immer die Frage, möchte ich ein Wachstumscase oder möchte ich bootstrapped bleiben? Ja, also am Anfang ist wahrscheinlich jeder bootstrapped. Bootstrapped heißt, ich entwickle mein Unternehmen eben nicht mit externen Geldern, mit externen Investoren, sondern eben mit meinem eigenen Geld, was ich habe. Und da fehlt es den meisten Gründern eben, um da schnell zu wachsen. Und deswegen entscheiden sich viele eben für den Weg der Finanzierung durch Investoren. So, und im Prinzip gibt es da verschiedene Kategorien für Investoren. In der ersten Kategorie wäre wahrscheinlich der Business Angel und ein Accelerator, die sehr, sehr frühphasig einsteigen. Das heißt, die meisten Startups haben da eine Idee. Die haben wahrscheinlich ein innovatives, komplementäres Team und eine super Idee, aber eben noch kein Produkt. So, und dann, wenn das eben irgendwann da ist, dieses erste Produkt, dieses MVP, dann sollte sich ein Startup eben genau Richtung Venture Capital umschauen.
Okay, muss ich denn schon, also muss ich denn nur das MVP haben oder muss ich auch schon erste Kunden haben? Ist, also geht es wirklich nur um das Produkt oder muss ich auch irgendwie beweisen, dass das Ganze ja, sozusagen vermarktbar ist?
Also das kommt immer ganz drauf an. Also es ist sowieso relativ schwierig, da die Banden zu setzen, weil wir in verschiedenste Themen investieren, die andere, die wirklich voneinander sich sehr, sehr unterscheiden. Wir haben jetzt nicht so eine Kenngröße, dass das Startup mindestens 2 Millionen ARRs haben muss, also Annual Recurring Revenues, sondern ja, es muss eben das Produkt muss, sag ich mal, greifbar sein, weil wir schon sehr, sehr früh auch reingehen. Also oftmals ist da noch gar nicht viel Umsatz. Was es aber schon haben kann, ist eben diesen Nutzwert, was es den Kunden eben operativ geben könnte. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Produkt habe und du als Kunde mit diesem Produkt x Euro am Tag einsparst, dann ist es eben Nutzwert, der auch dann in den Sales-Gesprächen zu einer Conversion führt, wo dann das Startup es relativ einfach hat. Dann sagt das Startup, okay, ich habe jetzt eine qualifizierte Pipeline und spreche da mit den potenziellen Kunden. Und das Killer-Argument in den Gesprächen ist eigentlich dieser Nutzwert. Und der ist es auch letztendlich immer. Also Startups haben, bevor sie diesen Nutzwert bewiesen haben, immer noch bestimmte Hürden und Herausforderungen, dass die Kunden dann entweder sagen, okay, wir belassen uns vielleicht jetzt erstmal bei einem Piloten, oder es kommt eben noch gar nicht zu einer Conversion, Projekte werden dann verschoben. Aber wenn man dem Kunden schon einen Nutzwert darlegen kann, das ist eben schon extrem viel wert. Und dann das gepaart mit einer gewissen professionalisierten Struktur, sag ich mal. Also man muss so diese Grundfesten muss man dann auch eben schon haben. Das heißt, eben im Sales-Bereich braucht man die qualifizierte Pipeline, man braucht wahrscheinlich ein Sales-Kit, das die jeweiligen Vertriebler dann schon schnell onboarden lässt und schnell verkaufen lässt. Im Operations-Bereich auch rechtliche Themen, also bei einer SaaS-Struktur ist es ein Service-Level oder ein Service-Maintenance-Agreement, was dann auch eben schon im Vorhinein stehen muss, aber auch eine gute Product-Roadmap und einen Operations-Bereich. Also wenn diese Streams, diese verschiedenen Streams schon da sind, dann ist es umso interessanter für einen VC-Investor.
Okay, also am besten auch schon ein erstes operatives Sales-Team, oder?
Ja, es muss nicht sein. Es kommt natürlich auf die Phase an. Ne? Wenn wir in ein Seed-Unternehmen oder sogar Pre-Seed-Unternehmen investieren, dann gibt es diese operativen Sales-Teams noch nicht. In einer Serie A-Finanzierung sind dann oft schon die ersten Sales-Teams da. Also dann gibt es schon irgendwie ein CSO, der eben ein gewisses Team leitet. So, und dann ist es eben wieder eine andere Perspektive für uns als Investoren.
Okay, und wie bewertet ihr das Unternehmen, wenn es jetzt noch nicht so viel Vertrieb geht? Oder wie bewertet ihr diesen Nutzwert? Macht ihr das anhand eurer Expertise, eurer fachlichen Expertise aus der Branche? Oder wie wird dieser Nutzwert von euch quasi messbar gemacht, sage ich mal?
Genau, also ich insgesamt ist es wahrscheinlich einfach erstmal ein, also wir bewerten zum einen natürlich aus Expertise und dann gibt es auch noch andere Dinge, auf die wir schauen außerhalb des Nutzwertes. Also es ist wahrscheinlich erstmal das Team, das wir genau prüfen. Wir prüfen das Timing, was für uns auch enorm wichtig ist für ein Startup, weil Ideen wie Netflix, die gab es schon, bevor es Netflix gab, und es gab eben noch keinen Zugang, ja, es gab die Tablets noch nicht, und da ist eben das Timing extrem förderlich. So, dieses Timing sehen wir jetzt auch in der Thematik des Klimawandels, dass extrem viele Greentech-Startups auf einmal emporstürmen lässt. Und das sind natürlich alles Punkte, die wir bei einer DD prüfen und die eben auch dann entscheidend sind.
Was wäre denn die Phase, wo du einem Startup empfehlen würdest, nach Venture Capital zu gehen? Also ich stelle mir jetzt vor, okay, ich habe eine Idee. Gehe ich mit einer Idee schon zum Venture Capital oder gehe ich da erstmal in den Accelerator und baue erstmal was auf? Das ist vielleicht noch nicht ganz klar geworden.
Ich würde mit einer Idee noch nicht zu einem Venture Capitalist gehen. Ich würde wahrscheinlich erstmal zu einem Accelerator gehen oder zu einem Business Angel. Die können da wirklich operativ in den ersten Schritten besser helfen als wir. Wir würden wahrscheinlich erst später einsteigen. Also entweder sind schon Umsätze da oder eben das Produkt schon in einer gewissen Produktreife, dass wir auch schon quasi mit dem Wachstumskapital, mit Ticketgrößen, die einfach größer sind als bei einem Business Angel oder bei einem Accelerator, dann auch wirklich direkten Nutzen schaffen können. Also oftmals sind Organisationen noch gar nicht bereit für eine Ticketgröße von 500.000 bis 3, 4 Millionen. Deswegen wird es aus verschiedensten Aspekten auch der Equity Story noch keinen Sinn machen, für Startups oder Gründer, die jetzt nur eine Idee haben, nach Venture Capital zu suchen.
Okay. Ja, welche Summen sind denn grundsätzlich möglich bei euch, sage ich mal? Was sind so die Ticketgrößen, die ihr bisher investiert habt?
Genau, also wir haben. Also typische Ticketgrößen sind circa 500.000 bis 1,5 Millionen initial und dann über den gesamten Investmenthorizont investiere bis zu 3 oder 4 Millionen pro Einzelinvestment. Und dann, wenn wir so circa 15 Investments machen und 20 Investments haben wir schon getätigt.
Wie bewerbe ich mich jetzt als Startup bei euch? Wie komme ich an euch ran, sage ich mal?
Ja, also ich kann es nur empfehlen, geht auf Messen, auf Events, wo sich Investoren wie wir auch aufhalten und sprecht sie persönlich an, weil das ist immer viel, viel mehr wert als Cold Calling oder ein einfaches, ich schicke mal ein Deck zu einer Hello-Ad-Adresse von einem VC-Homepage. Also im besten Fall hat man schon einen persönlichen Kontakt, an den man sich eben wendet oder eben an einen anderen Kontakt, der jeweils eben einen Investment Manager oder einen Partner kennt. Und das macht dieses Intro einfach leichter und dann geht halt der Prozess auch einfach schneller, weil oftmals sich sehr viele Startups pro Woche melden und eben nach einer Finanzierung fragen. Und da ist es dann immer noch mal besser, wenn man wirklich dieses persönliche Intro hat.
Okay, wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele kommen bei euch so rein pro Woche?
Ja, also bestimmt 50 Startups pro Woche auf jeden Fall.
Okay, und die schicken dann einfach quasi Massen-E-Mails raus und ihr seid dann einen davon?
Also man muss schon sagen, dass wir viel Inbound haben. Ja, also das meiste ist Inbound, das ist selten Outbound und das kommt dann wirklich entweder gefiltert über unsere Partner oder über uns selbst. Und die Pitch-Decks, die wir dann auf unseren öffentlichen Postfächern haben, die schauen wir uns an, nach und nach, aber die sind eben nicht so priorisiert.
Okay, das heißt, ihr kriegt so im Jahr 500, 600 Pitch-Decks, die ihr euch anschaut, vielleicht sogar noch mehr und filtert dann raus, was ist für euch spannend. Wie viel Investment macht ihr dann, wenn ihr 500, 600 Startups habt? Wie viel macht ihr im Schnitt im Jahr? Also jetzt nicht von der Investmentgröße, sondern einfach die Anzahl an Startups, die ihr so im Schnitt im Jahr dann unterstützt.
Gute Frage. Also das sind immer so zwischen 5 bis 8 Investments pro Jahr. Ja, würde ich schätzen. Also ja, das kommt natürlich auf die Marktdynamik und das Markttiming auch drauf an. Also genau, das ist wahrscheinlich auch ein großer Treiber.
Okay, und was ist so der Hauptgrund, warum ihr diese Pitches dann ablehnt oder die Anfragen quasi ablehnt? Was ist so der typische Fehler, sage ich jetzt mal?
Gute Frage. Also oftmals sind sie einfach noch zu früh für uns. Also sie passen eben noch nicht zu den Investmentkriterien, die wir ausrufen für unseren Fonds. Manchmal passen sie auch eben thematisch nicht zu uns, weil wir ja wirklich fokussiert in bestimmte Themen investieren. Und da muss halt immer, also dieses Fitting muss halt da sein.
Und was sind da eure Investmentkriterien? Also habt ihr dann da quasi eine Checkliste, die ihr durchgeht?
Ja, also würde ich gar nicht so sagen, dass wir eine bestimmte Checkliste haben. Also wahrscheinlich die ersten Fragen doch immer gleich. Also ist es in der richtigen Phase? Hat es ein Momentum? Ist es ein Wachstumscase? Ja, und wenn diese Fragen initial beantwortet wurden, dann kommt es eigentlich auf den individuellen Case an. Also wie gesagt, hat es einen bestimmten USP? Löst es Probleme im Markt? Genau, und dann stimmt eben die Traction.
Und wenn ihr jetzt ein interessantes Startup gefunden habt, ja, sagen wir, da kommt jetzt in die nächste Runde, was ist der nächste Schritt, was ist die nächste Phase?
Okay, also wir haben das Startup gefunden, aber noch nicht investiert, sagst du.
Genau, ihr habt jetzt gesehen, okay, das passt jetzt zusammen mit unserer Checkliste, in Anführungsstrichen, oder mit unserem ersten Pre-Check. Mit dem ersten Screening sieht das, oder wir haben jetzt das Pitch-Check bekommen und finden die Idee gut, was passiert dann?
Genau, also wie das schon richtig, also meistens erhalten wir dann das Pitch-Deck, dann schauen wir uns das initial an und schauen, passt es, ist es interessant? Wenn es interessant ist, dann gibt es meistens einen ersten Call mit den Gründern und dann lassen wir uns erstmal den Pitch von denen geben, dann stellen die ihre Idee nochmal vor, dann lernt man auch die Gründer nochmal persönlich kennen und guckt auch, ist das ein persönliches Fitting, können die Gründer überzeugen? Machen sie eben den Eindruck, dass sie auch Unternehmer sind und das Unternehmen auch wirklich voranbringen können, auch skalieren können. Also es ist auch ein Unterschied, ob man jetzt, sage ich mal, der Tech-Geek ist, der Tech-Nerd ist, der jetzt wirklich das Produkt in Gänze und noch mehr versteht. Aber hat der auch eben dann diesen komplementären Partner, der das Unternehmen operativ voranbringen kann? Das heißt, skalieren kann, Teams aufbauen kann und genau nach und nach quasi diesen Wachstumscase umsetzt. Und das merkt man, finde ich, schon immer relativ schnell. Ja? Also deswegen ist auch diese persönliche Komponente extrem wichtig. Also und das ist wahrscheinlich der erste Schritt, also dieser persönliche Pitch der Gründer. So, wenn es dann weiterhin interessant ist, dann...
Woran merkt man, dass jemand ein Unternehmen skalieren kann? Also, woran merkst du das?
Also ich merke das auf jeden Fall am Pragmatismus, an der Umsetzungsschnelle, beziehungsweise Umsetzungsgeschwindigkeit. Ja, also... Ich mag motivierte Gründer, die schnell antworten und mit denen man einfach so ein Investment dann auch, wenn es passt, schnell umsetzen kann, wenn Fragen gestellt werden, dass man eben auch schnell Antwort bekommt, dass dann die Antworten eben auch dazu passen, was man gefragt hat. Also ich finde, man merkt das schon, diesen Pragmatismus und diese Motivation eines Gründers, ob er wirklich brennt, das Unternehmen nach vorne zu bringen oder nicht. Und das ist wahrscheinlich das Wichtigste dann, was die menschliche Komponente angeht, aus meiner Sicht.
Und wenn das alles gepasst hat, dann was ist der nächste Schritt? Du wolltest gerade schon.
Genau, wahrscheinlich kommt dann erstmal der Businessplan. Also der Businessplan ist quasi nochmal so eine Art Intelligenztest an die Gründer, dass man wirklich nachvollziehen kann, okay, zum einen die Historie, was ist jetzt im letzten Jahr passiert, dann genau, und zum anderen dann aber auch going forward, ne? Also was hat das Unternehmen vor, passt das mit dem Pitch Deck, wann kommen welche Revenue Streams mit dazu, genau, also man schaut sich dann auch die Kostenstruktur an und guckt, ob das mit der Revenue Struktur zusammenpasst. Es gibt da verschiedene Fragen und verschiedene Punkte, auf die wir da genau schauen. Im Prinzip analysieren wir dann die ganze G&V durch, also einmal die Umsätze, die Wachstumsraten. Ist das plausibel? Passt das zusammen? Hat das eine bestimmte Logik? Dann schauen wir uns die Kosten an. In einem Wachstumscase dürfen auch Marketingkosten nicht fehlen, was wir auch manchmal haben, was dann eigentlich nur alle Kosten in R&D ist, was eben auch nicht möglich ist. Skalieren Sales-Teams als auch Customer-Success-Teams, weil das ist auch plausibel. Ich meine, wenn man eine große Sales-Mannschaft hat, aber keiner, die Kunden onboardet, das macht auch keinen Sinn. Und da gibt es halt eben verschiedene Faktoren, auf die wir da schauen. Wenn das alles passt, das wäre wahrscheinlich der nächste Schritt der Business Case, dass man den erstmal evaluiert. Genau. Und ich finde auch immer wichtig bei den Dokumenten, also sei es Pitch Deck als auch Als auch Businessplan. Es gibt mittlerweile echt extrem viele Guides im Internet, die man sich anschauen kann und eine bestimmte Struktur, der man dann folgen kann. Und da kann man sich wirklich dran orientieren. Also es ist weitaus einfacher geworden, die ersten, sage ich mal, 4, 5 Dokumente, die ein Investor anfragt, mittlerweile auch zusammenzustellen. Und da empfehle ich auch jedem Startup, dass, ob die in einer Finanzierungsrunde sind oder nicht, die immer bereit zu halten. Also die müssten immer bereit sein und aktuell sein, weil das eben auch nochmal einen Spiegel vorhält vor der eigenen Strategie, vor der eigenen Vision, wo möchte ich hin als Unternehmer und als Unternehmen und passt das eben mit meinen Zahlen, passt das mit meiner Planung im Produkt, mit der Produktroadmap überein. Also diese Themen, die sollten nicht nur eben im Kopf sein, sondern auch wirklich nochmal verschriftlicht und in einer gewissen Struktur. Und wenn man das dann prozessiert, auch mit dem Team zusammen, ist es, glaube ich, essentiell, also für jeden Gründer. Das heißt, das wäre quasi so dieser Daily Data Room, den man auch immer in seinem Köfferchen mittragen müsste.
Welche Dokumente sind das genau? Da müssen jetzt alle ganz gespannt zuhören. Pitch hast du ja schon gesagt, Businessplan hast du auch schon angedeutet.
Genau, also wahrscheinlich wäre es auf jeden Fall auch eine Product Roadmap und eine qualifizierte Sales Pipeline. Das wären wahrscheinlich so diese 4 Dokumente, die ich gerne sehen würde, und ein Product Pitch. Also es gibt ja einmal den Pitch an die Investoren, der quasi einmal das Investment bewirbt, aber es gibt ja auch das Sales Deck, das klassische Sales Deck, was ich jetzt meinen Kunden zuschicke und was ich im Sales-Gespräch auch eben pitche. Und das ist eben auch sehr interessant, dann nochmal für uns zu sehen, wie ist denn der Go-to-the-Customer, wie ist der Go-to-Market, wobei Go-to-Market ja auch nochmal anders zu verstehen ist. Also quasi, wie ist der Marktzugang, über welche Kanäle hebe ich quasi den Leverage. Und da gibt es eben klassischen Vertrieb, da gibt es digitale Kanäle und auch das wäre wichtig zu sehen. Das wäre wahrscheinlich auch noch so das 5. wichtige Dokument neben Product Roadmap, Product Pitch bzw. Sales Pitch und das Marketing Doc.
Okay, gibt es sonst noch ein enges Dokument, was nochmal einen guten Eindruck macht, was ich neben den Basisdokumenten noch mitbringen könnte?
Naja, gute Zahlen auf jeden Fall. Das Traction Doc sozusagen, das wäre auf jeden Fall auch wichtig, ja. Naja, also genau, also vielleicht ist es ja tatsächlich dann auch, um das nochmal zusammenzufassen, eine Executive Summary immer ganz gut, wenn man sagt, man hat jetzt neben diesem Pitch Deck, was 15 Seiten angeht, oder dem Businessplan, was hoffentlich nicht viel mehr als 3 oder 4 Blätter hat. Manchmal sieht man so Corporate-Businesspläne mit 20 Seiten, die einfach völlig überladen sind, auch für den ersten Blick einfach nicht grob genug, sage ich mal, wo man mal schnell drüber flippen kann. Also eine Executive Summary im Pitch-Deck als auch im Businessplan hilft extrem. Ja, also auch bei dem Businessplan, dass man den einfach nochmal professioneller aufsetzt. Also man kann immer die Wachstumsraten mit drunter schreiben und die ersten groben KPIs, also den CAC, also Customer Acquisition Costs, kann man eigentlich immer mit dazu schreiben. Man kann immer ein Customer Lifetime Value hinzuschreiben, wenn eben diese Zahlen schon da sind.
Welche KPIs sind noch wichtig?
Ja, wahrscheinlich zum einen Anzahl Kunden im jeweiligen Monat, dann Kundenwachstum ist wichtig. Und wenn man auf SaaS-Startups schaut, eben auch einen APU, also Average Revenue per User oder per Account, es gibt auch den APA. Das sind eben auch 2 Treiber in so einem Business Model, ne? Dass man sagt, zum einen steigere ich die Neukundenbasis und zum anderen steigere ich eben auch die Bestandskunden oder halte die Bestandskunden bei mir und steigere den Umsatz bei den Bestandskunden mit Hilfe von neuen Features in den Produkten, die genau dazu führen, dass die Kunden eben neue Features mit dazu buchen.
Ist euch die Churn Rate dann auch wichtig?
Die Churn Rate ist uns auch wichtig. Und da ist es eben vor allem bei frühphasigen Startups interessant zu sehen, dass teilweise nicht nur 12, sondern 36 Monatsverträge unterschrieben werden. Das heißt, am Anfang ist dem Startup natürlich die Liquidität sehr, sehr, sehr wichtig und vor allem auch die Runway sehr wichtig. Die Runway beschreibt quasi den Zeitraum, wie lange das Startup hat, bevor es kein Geld mehr hat. So, und wenn man dann am Anfang schafft, Kunden zu überzeugen, für 3 Jahre zu zahlen, dann nimmt man die erstmal mit Kusshand, sage ich mal. Aber für uns Investoren ist das dann auf der einen Seite verständlich, auf der anderen dann auch nicht so einfach nachzuvollziehen, bleibt der Kunde nach 3 Jahren da, also verlängert er den Vertrag oder geht er eben so, und das wäre quasi die Churn Rate, also wie viel Prozent der Kunden haben jetzt im letzten Monat das, den SaaS-Plan gekündigt, sage ich mal. Und das ist dann schwierig einzuschätzen bei diesen langlaufenden Verträgen.
Okay, was ist dann der nächste Schritt? So, ihr habt jetzt alle wichtigen Dokumente, die Zahlen stimmen, ihr seid begeistert von dem Team, die, ja, die sind voll dabei, die finden euren Investmentansatz gut. Was passiert dann als nächstes?
Also im nächsten Schritt wird wahrscheinlich der Datenraum eröffnet. Das heißt, dass das Startup hat quasi während einer Finanzierungsrunde dafür zu sorgen, dass es einen strukturellen Datenraum aufsetzt. Und in diesem Datenraum gibt es eben verschiedene Bereiche, die wir uns als Investoren angucken. Also zum einen den Commercial-Bereich, das ist dann eben Markt, das ist Produkt, das ist das Team und so weiter und so fort. Und dann gibt es eben noch einen Financial-Bereich mit den Jahresabschlüssen, dem Handelsregister etc. und ein Legal-Bereich, wo eben Investor Relations drin sind, die Investment Notes und eben verschiedene Sachen, wo wir sehr, sehr tief einsteigen und die eben auch prüfen, weil es eben auch wichtig ist, dass das Startup da einmal rechtlich und strukturell gut aufgestellt ist und keine, ja, was heißt Leichen im Keller hat, aber eben diese Red Flags, die wir dann eben sichern müssen, dass unser Investment da auch eben abgesichert ist.
So, ein paar Beispiele für Red Flags?
Ja, also das erste Beispiel wäre wahrscheinlich Fremdkapital im Unternehmen. Also Debt, das sehen wir eigentlich relativ ungerne, weil die Investments, die wir tätigen, das ist Fresh Money for the Company. Also wir wollen eben, dass das Kapital dem Unternehmen bzw. dem Unternehmenswachstum zugutekommt und eben nicht für die Auslösung von bestimmten Verschuldungen, die im Vorhinein eingegangen wurden.
Verstehe. Du wolltest vorhin noch was sagen? Ich hatte unterbrochen, deswegen.
Das, genau, also das ist wahrscheinlich der Next Step, so dass man wirklich in den Datenraum geht und nach diesem, beziehungsweise während der Prüfung, also während der Due Diligence auch von diesem Datenraum, läuft der Prozess eben hin zu einem Termsheet. Und in einem Termsheet werden so die ersten Hauptterms, sag ich mal, genannt, die wichtig sind. Also wie viel wird investiert, zu welcher Bewertung, wer zählt zu den Neuinvestoren, wie viel wollen die Altgesellschaft damit investieren, falls es Altgesellschaft da schon gibt. Dann gibt es noch verschiedene Klauseln, die, sage ich mal, in dem ersten Prozess, sage ich mal, relativ allgemein gehalten werden, damit man mit dem Termsheet erstmal so den ersten Flock in den Boden gerammt hat, sozusagen, dass man so die ersten Investment-Terms dann festlegt mit einem Startup.
Okay, und das kommt dann von euch oder sagt das Startup selber, okay, wir möchten gern so und so viel Kapital raisen, oder wird das gemeinsam bestimmt? Wie wird das ausverhandelt?
Also meistens ist es so, das Startup hat schon im Vorhinein eine Vorstellung davon, wie groß die Finanzierungsrunde ist. Was die Bewertung des Unternehmens angeht, wird da meistens ein Bewertungsaufschlag vom Investor getätigt oder eben im Vorhinein schon in den Erstgesprächen evaluiert.
Also geben die Startups
an, wie kompetitiv die Runde ist. Ja, also wenn jetzt ein Startup sehr, sehr gefragt ist und wirklich viele Investoren jetzt in diesen Cap-Table rein wollen, sich Anteile sichern wollen an diesem Startup, dann ist das Startup, sage ich mal, in einer Position der Stärke. Es kann zum einen höhere Bewertungen aufrufen und zum anderen eben auch die Investoren dazu bringen, dass die Investoren den ersten Bewertungsaufschlag machen. So, und bei Runden, die eben nicht so kompetitiv ist, würde ich sagen, ist der Investor erstmal auf der, was heißt, stärkeren Position. Also man muss natürlich auch dazu sagen, dass es eben ein Geben und Nehmen ist und für beide Seiten eine Win-Win-Situation sein sollte. Also es ist jetzt eine viel zu hohe Bewertung für ein Startup in Frühphasen, kann auch eine Belastung sein, dass es dann in der netten Phase erstmal dazu kommt, dass ein Startup so hohe Bewertungen dann wirklich auch rechtfertigt. Das ist dann gar nicht so einfach. Also manchmal ist es auch besser, vielleicht die etwas niedrigere Bewertung zu nehmen und dann aber von der Equity-Story in der nächsten Finanzierung Runde wieder eine höhere Bewertung dann zu rechtfertigen. Und da gilt es dann immer wirklich auch long-term zu schauen und zu gucken, nämlich erstens vielleicht nicht nur die etwas niedrigere Bewertung, sondern auch einen Investor mit in mein Cap-Table, der mir nicht nur mit Kapital hilft, sondern auch mit operativen Zugang zum Markt. Hat der noch andere interessante Expertisen vorzuweisen, zum Beispiel jetzt ein Investor, der sehr SaaS-driven ist und quasi nur in SaaS-Modelle investiert, der kann natürlich auch SaaS-Startups extrem viel helfen, weil er schon 20 bis 40 andere Portfolio-Startups hat, die alle diesen Weg gegangen sind. So, und deswegen ist es dann auch für Startups eben, die sich das aussuchen können, sage ich mal, zwischen verschiedenen Investoren, wichtig, dass die eben nicht nur die höchste Bewertung nehmen, sondern halt auch eben Investoren, die einem auch weiterhelfen können.
Gut, dann das Termsheet ist dann sozusagen das Angebot, wenn ich es richtig verstehe, wo dann quasi schon erste Zahlen dann im Raum stehen.
Genau, da stehen so die ersten Zahlen im Raum. Ich würde aber auch schon sagen, dass ein Termsheet auch schon ein gewisses Commitment ist. Also es ist non-binding und man hat schon alles gesehen im Markt, dass wirklich ein Tag vor einer Beurkundung beim Notar dann die trotzdem noch geplatzt ist. Aber man kann schon sagen, dass wenn ein Investor ein Termsheet legt, dass auch eine gewisse Conviction da ist, diesen Deal zu closen. Was dann eben auch, ich kenne jetzt die Statistiken nicht, aber im Gros der Fälle closed auch ein Investor nach einem Termsheet dann eben auch ein Investment. Also entweder entscheidet sich dann ein Startup gegen diesen Investor und eben für einen anderen, weil zum Beispiel das Angebot besser ist. Aber in den meisten Fällen möchte man nach einem Termsheet auch investieren. Gesetzt im Fall, dass die Prüfung dann eben noch keine weiteren Red Flags aufweist und man da sicherstellen kann, dass das Investment auch gemäß den Faktoren, den wir unseren Investoren versprechen, auch richtig durchgeführt wird.
Und dann gibt es nochmal eine Nachverhandlung von dem Startup oder das Startup akzeptiert quasi die.
Genau, also die Hauptterms, die werden in dem Termsheet festgelegt und die werden auch mit dem Termsheet verhandelt. Ja, also wenn da eine Unternehmensbewertung dann festgesetzt wird, dann gilt diese auch erstmal so. Und die gilt dann auch eben für das Investment. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Bewertungen dann noch großartig dann verändert werden, außer man findet da noch irgendwas in der tieferen Prüfung, die das nochmal maßgeblich verändern sollte. Allerdings stehen schon die Hauptterms stehen schon und dann geht es eben um andere Themen.
Okay, und wie wird dann von euch, oder was sind dann die Kriterien davon, wie viel Investment, wie viele Anteile wollt ihr haben, wie berechnet ihr das Ganze, wie kommt es da zu den Zahlen?
Also VC-Fonds haben oftmals bestimmte Vorgaben, wie viel Prozent sie an einem Cap-Table in den ersten Investments halt halten wollen, zum Beispiel 10%. Ja, also wenn ich 10% an einem Cap-Table haben möchte, dann muss ich eben auch entsprechend investieren bei einer Unternehmensbewertung, dass ich darauf komme. So, und das ist eigentlich so dieser typische Mechanismus, wie man das berechnet. Also man hat dann eine Pre-Money-Bewertung und man hat ein bestimmtes Investment, das man tätigt und dann kommt man eben zu einem Prozentsatz.
Okay, und die wie kommt ihr zu den Bewertungen? Woran werden die Bewertungen festgemacht?
Also die Bewertungsfindung bei einem Series A Startup ist grundsätzlich schon einfacher als bei einem Seed Startup, weil ein Series A Startup eben schon viel mehr vorweisen kann als eben das frühphasigere. Und wenn ich jetzt mal auf ein Series A Startup schaue, dann schaue ich da eben schon stark auf bei einem SaaS-Startup auf dem MRR-Umsatz. Und das zum einen einmal auf den Ist-Umsatz, also wie viel MRR ist jetzt gerade da, und aber auch wie viel MRR ist quasi in einem Jahr oder in 18 Monaten geplant von dem jeweiligen Startup. So, und dann arbeitet man mit sogenannten Multiples, dass man dann mit einer Multiplizierung bei einem Tech-Startup von, sage ich mal, 6 bis 12 ist da wahrscheinlich alles dabei, den dann auf einen jährlichen Umsatz zu legen und dann darüber die Valuation quasi zu prognostizieren. Das wäre wahrscheinlich so die einfachste Herangehensweise, wie man eine Bewertung findet. Mhm. Genau, dann, also ja, diese Bewertungsfindung ist nämlich echt nicht so einfach, muss ich sagen. Also die wird auch dominiert quasi auch von Peers. Also wenn ich jetzt sage, also ich würde einem Startup würde ich auch empfehlen, natürlich zu schauen, was meine Konkurrenten teilweise für Finanzierungsrunden geclosed haben, wenn ich denn auch da Insight habe. Ne? Also ich muss natürlich auch ein bisschen mehr wissen, warum die jetzt diese Runde geclosed haben, mit welchem Revenue, mit welchem Dataset, sage ich mal. Und da könnte man schon mal so Vergleiche ziehen. Eine Bewertung ist aber auch extrem getrieben vom Timing und auch von dem Team. Ja, also wenn wir jetzt sehen, das sind Seriengründer, die haben schon diverse Unternehmen bis zum Exit exekutiert, dann ist das eben auch nochmal ein Treiber für die Bewertung. Also es gibt verschiedene Faktoren, die damit einspielen. Die von der Theorie her am einfachsten ist wahrscheinlich, über den Umsatz ein Multiple zu nehmen.
Mhm. Okay, so, dann Angebot ist raus. Dann wie folgt jetzt der Deal?
Ja, also der Deal ist dann viel Legal Work, das heißt einmal der Investor als auch der Startup hat einen Anwalt, die diese Runden dann mit begleiten. Ja, und dann gilt es einmal Aufsetzung des Beteiligungsvertrags als auch des Gesellschaftervertrags. Und wenn diese Verträge eben final verhandelt wurden, dann gibt es noch eine Beurkundung beim Notar und dann ist der Deal quasi durch. Die Prozesse können eben auch nochmal Zeit in Anspruch nehmen. Ne? Also da sollte man dann vor allem, wenn wir so einen Deal jetzt mal hier durchsprechen, da ist auch eben Timeline entscheidend. Das kann schon sein, dass ein Startup dann eben von einem Altgesellschafter nochmal ein kleines Darlehen aufnehmen muss, um dann die One-Way nochmal einen Monat, zwei Monate zu verlängern. Deswegen empfehle ich da halt auch jedem Startup, nehmt euch also wirklich von dem ersten Outreach an die Investoren bis zum Closing können bis zu 6 Monate vergehen. Also man möchte das natürlich nicht, dass der Prozess in die Länge gezogen wird und oftmals geht es auch schneller. Aber von den ersten Gesprächen bis zum Termsheet, das sind meistens schon 1 bis 1,5 Monate oder 1 bis 2 Monate. Und dann eben diese ganze Legal Work, Legal-Thematik, das können halt eben auch nochmal 1 bis 2 Monate in Anspruch nehmen. Also man ist eigentlich meistens bei 2 bis 3 Monaten oder noch länger bei bis zu 6. Deswegen ist es da halt wichtig bei diesem Prozess, dass die Startups da früh genug rausgehen und auch in dieser Planung eben darauf schauen, wenn man jetzt nochmal aus einer größeren Makroperspektive drauf schaut, ist es ja nicht nur, wann gehe ich jetzt zu einem Venture Capital Investor, sondern was kann ich mir vorstellen, was ich bis zu diesem Zeitpunkt an Traction generiert habe und macht das dann überhaupt Sinn, an den Investor zu gehen? Ja, also wenn ich jetzt sage, ich möchte, bevor ich bei einem Venture Capital Investor nach einer Finanzierung frage, möchte ich 50.000 MRR im Monat generieren und ich möchte nicht nur einen Großkunden haben, sondern ich möchte auch eine Kundenstruktur aufweisen, die eben aufzeigt, dass es nicht nur ein Kunde ist, sondern viele verschiedene, vielleicht aus verschiedenen Bereichen, verschiedene Größen, also wirklich diese verschiedenen Faktoren beweisen, wie ein Investor gerne sehen möchte. So, und dann muss und das eben aus einer Marktperspektive versuchen zu planen, und mit einzunähern quasi in diesen gesamten Finanzierungsprozess ist, glaube ich, auch ein Tipp, den ich gerne mitgebe, dass man wirklich makro schaut und so guckt, nicht nur ich brauche 3 bis 6 Monate zum Closen des Investments, sondern vielleicht auch brauche ich noch 6 bis 12 Monate, um überhaupt den Outreach zu machen an die Investoren.
Okay, verstehe. Wie begleitet ihr das Startup dann, wenn der Deal abgeschlossen ist? Wird dann sofort die gesamte Summe überwiesen? Wie stelle ich mir das dann, wie habe ich mir das dann vorzustellen?
Also bezüglich der Summe, da gibt es verschiedene Metriken. Also es kann sein, dass die gesamte Summe direkt überwiesen wird. Meistens ist das dann 10 Tage nach Eintragung im Handelsregister. Das ist eben auch nochmal ein Hint. Also diese Eintragung im Handelsregister kann teilweise dauern. Deswegen für die Gründer, dass sie das eben auch direkt rechtzeitig nach der Beurkundung machen, ist auch wichtig. Das kann teilweise 4 bis 6 Wochen dauern und dann dauert es eben auch, bis das Geld da ist. Genau, und dann gibt es könnte eine Tranchierung geben anhand von Earnout-Logiken, dass man sagt, man investiert im ersten Schritt nur die Hälfte, committed aber auch die zweite Tranche. Die wird aber an einer Bewertungslogik in der Zukunft geknüpft, die ihr erstmal erreichen müsst. So. Oder eben auch geknüpft an Milestones. Also wenn jetzt bestimmte Milestones erreicht werden, das heißt, das Startup erreicht in 12 Monaten dieses Umsatzwachstum, dann folgt die zweite Tranche oder eben nur einen gewissen Prozentsatz der Tranche. So, und da gibt es eben verschiedene Mechanismen, die man da einfügen könnte.
Mhm. Gut, so, und dann? Seid ihr dann raus? Seid ihr, hier ist das Geld, wir sind weg. Genau. Danke. Dann möchten wir gern bis in 6 Monaten, in 5 Jahren hätten wir gerne dann so und so viel Umsatz bei euch und so viel Return on Invest bei uns. Wir melden uns dann wieder oder wie geht es dann weiter?
Also das Ding ist, dass ich glaube, die meisten Investoren mittlerweile sagen, wir geben nicht mehr nur Kapital, sondern eben auch operativen Support. So, und dann ist natürlich die Frage, wie viel Kappa hat ein Investor überhaupt? Also wie viel Kapazität ist da? Wurden jetzt große Teams aufgebaut, um den Startups dediziert im Marketing zu helfen oder nicht? Da gibt es auch 1, 2 Investoren hier in Deutschland, die das sehr, sehr fokussiert machen und riesige Teams haben, 50 bis 100 Mitarbeiter, wo wirklich dann hauptsächlich Portfolio-Management betrieben wird. Also wir sind ja jetzt quasi nach Day One von Invest sind wir im Portfolio-Management. Das ist bei uns jetzt, also wir haben jetzt kein dedizierteses Team für Portfolio-Management. Trotzdem supporten wir natürlich unsere Gründer, wobei man auch sagen muss, dass wir auch davon ausgehen, dass die Gründer auch eigenständig genug sind und driven genug, dass sie auch ohne uns quasi den Erfolg hätten. So, und ich glaube, da muss man dann halt eben wirklich tief analysieren und schauen, in welchen Bereichen braucht das Unternehmen überhaupt Support. Und was wir dann quasi machen, ist im ersten Schritt einen sogenannten Value Creation Workshop. Und in diesem Value Creation Workshop geht es quasi darum, nochmal zu sehen, was ist eigentlich die Zielsetzung des Unternehmens, was ist das Ziel für die nächsten Zwischenfinanzierungen und was sind die Exit-Ziele für ein Unternehmen. So, und da möchten wir halt einfach nochmal wirklich diesen Fokus auf eine wertorientierte Unternehmensführung legen. Also was muss erreicht werden bis zur nächsten Runde? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig bei dem Venture Case, dass es wirklich und treiberorientiert ist. Das heißt, ich habe X neue Kunden, ich habe Y neue Umsätze und das erreiche ich mit diesen 3 Schritten. Also es ist natürlich immer schön zu sagen, ich will so und so viel mehr Umsatz, aber wie erreiche ich das? So, und das wird dann quasi bei uns einmal dargelegt in verschiedene Value Streams, wo man mit den Gründern zusammen erarbeitet, was man vielleicht im Produkt, im Sales oder in den Operations noch verbessern kann. Und dann drillt man da einfach rein und schaut, welche Milestones diesem Startup helfen würden, um bei der nächsten Finanzierungsrunde, sage ich mal, bei einer Bewertung von 8 bis 10 Millionen, 2 Millionen zu raisen. Und das ist, glaube ich, so unser Prozess, wo wir sagen, wir professionalisieren und strukturieren das Startup nochmal und geben da einfach nochmal so etwas mit von dem, was wir auch bei wertorientierten Wachstumscases gelernt haben, was wichtig ist. Und dann können die Gründer auch eben ein paar Fehler vermeiden, die sie sonst eventuell gemacht hätten.
Okay, verstehe. Also ihr begleitet sie weiter, schaut, wo können wir Sachen verbessern und diese Zielzahlen, werden die schon vor dem Deal festgelegt oder macht ihr die dann tatsächlich danach?
Also es gibt Zahlen, die man vorher festlegt, wie in der Milestone-Regelung, wenn das Investment eben an diesen Milestones gekoppelt ist. Das könnten auch solche Zahlen sein, wie eben Umsatz oder Kunden. Ja, oder man macht das eben nicht Milestone-abhängig, und also das Investment, und definiert diese Zahlen dann danach. Das ist natürlich dann immer eine Frage, inwiefern die Conviction da ist für diese Zahlen und inwiefern man das Investment strukturiert.
Okay, und dann haben wir die Zahlen festgelegt und jetzt schauen wir nach den ersten 6 Monaten mal drauf. Und wir sehen, leider sind die Zahlen noch nicht so erreicht, wie es sein sollte. Was passiert dann? Das ist, glaube ich, auch ein Moment, wo viele einfach auch Angst vor haben oder was so ein Urban Legend ist. vielleicht, was passiert, wenn ich den nicht die Zahlen, die ich dem VC versprochen habe, vorlegen kann?
Also meistens hat das ja einen Grund, warum die Zahlen nicht so gekommen sind, und diesen Grund gilt es dann erstmal herauszuarbeiten, ne? Also ich glaube, das ist wahrscheinlich der erste Schritt, der dann passieren muss, weil was das Wichtigste ist bei einer Startup-Entwicklung, auch dann vor allem in einer Beziehung mit dem Investor, ist, glaube ich, die Transparenz, dass die gegeben ist und dass man wirklich auch versteht, warum es Probleme gibt, weil nur wenn man versteht, warum es das Problem gibt, kann man das auch lösen. Und wir sind halt lösungsorientierte Menschen. Wir versuchen pragmatisch Lösungen herbeizuführen. Und da ist es dann halt wichtig, dass halt auch in den Reportings, es gibt ja monatliche Reporting-Calls da mit den Investoren und wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal Telefonat mal zwischendurch, dass man da eben, ja, in einer, sag ich mal, in, ja, also das ist eine Beziehung und das sollte eben so transparent wie möglich sein. Und wenn dann nach 6 Monaten die Zahlen nicht so sind wie erwartet, dann würde ich halt erstmal versuchen, die Gründe dafür zu suchen, warum das so gelaufen ist. Weil ich würde jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass die Gründer die Füße hochgelegt haben, weil die meisten Gründer sind eben auch gewillt, dass das Startup jetzt wächst. Ne? Also ich meine, man prüft ja im Vorhinein wirklich Monate dieses Produkt und dieses Team und dieses Startup, und dann bekommt man schon ein Gespür dafür. Und es kann auch oftmals sein, dass man jetzt nach 6 Monaten schlechte Zahlen hat. Das liegt dann aber vielleicht einfach nur daran, dass was in den Operations nicht stimmt, ja, oder dass der Markt eben sich jetzt gerade noch auf andere Themen fokussiert und im Nachhinein dann der zweite Schritt erst nachgelagert kommt, und der kommt dann erst nach 12 Monaten. So, und da ist es, glaube ich, wichtig, dass genau, da muss man einfach die Transparenz haben.
Wie viel Druck löst ihr denn auf die Gründer aus? Oder wie viel Druck produziert ihr auf die Gründer?
Ja, also ich glaube, das kommt auch oft von den Gründern selbst. Also ich glaube, die Gründer selbst möchten auch Druck, vor allem bei Venture Cases. Das ist bei uns auch so, dass die Gründer dann selbst auch dann darauf fokussiert sind, dass bestimmte Zahlen dann da stehen, auch Zahlen als, sage ich mal, im Zielhorizont stehen, damit die Gründer eine gewisse Orientierung haben. So, und deswegen ist es wahrscheinlich eher nicht als Druck zu verstehen, sondern als eine gewisse Orientierung für das Startup und für die Gründer, wo es hingehen soll. So, und im besten Fall erreicht das Startup das schon eben im Vorhinein, bevor die nächste Finanzierungsrunde ansteht. Und dann ist es eben umso besser. Aber also, wir haben halt die Erfahrung, dass das oft auch von den Gründern dann selbst vorangetrieben wird, weil auch eben das ein Wachstums- Also wir sind ein Wachstumsinvestor, wir sind ein Venture Capital Investor und wir erwarten natürlich dann auch eine Value Creation.
Okay, also ihr seht das eher als Motivation, oder beziehungsweise auch die Gründer sehen das eher als Motivation, sich diese Ziele zu setzen und dann auch darauf hinzuarbeiten.
Ja, genau. Und sonst ist es vielleicht auch nicht immer der Gründer für ein Venture Capital Unternehmen. Also die Gründer müssen schon wirklich auch wertorientiert arbeiten wollen.
Und du hast ja schon angedeutet, nach der ersten Investmentrunde ist vor der nächsten Investmentrunde. Wie genau läuft das ab?
In den meisten Fällen läuft es so ab, dass wenn man eine Seed-Finanzierung durch hat, dass dann eben danach auch eine Series A und eine Series B Finanzierung kommt und vielleicht auch C oder weiter. So, und im typischen Fall ist es ja so, dass Venture-Investoren auch exit-orientiert sind. Das heißt, in den meisten Fällen sind die Fonds keine Evergreen-Funds, sondern die Fonds müssen auch eben innerhalb von 10 Jahren deinvestiert werden oder 12 oder 8. Das kommt dann immer auf die jeweilige Fondsstruktur an. Und die Investoren arbeiten genauso wie die Gründer eben auf ein Exit-Szenario hin. So, und da ist es eben das Ziel, das Unternehmen mit Hilfe des Produktes, des Innovationsgrades, der Vision so weit voranzubringen, dass es eben einen sehr hohen Unternehmenswert generiert. Und wenn es ein hohen Unternehmenswert hat, dass man das eben an einen gewissen Exit-Partner verkauft, so, und oder an beziehungsweise einen gewissen Exit-Kanal. So, und wenn man dann klar, also im Prinzip ist es halt wichtig, dass der Investor schon im Vorhinein verschiedene Exit-Kanäle aufgezeigt bekommt. Weil es so eben mehr Optionen gibt, wie man das Startup letztendlich dann verkaufen kann. Also das Investment ist das eine und das andere ist der Verkauf. Also es gibt entweder dann Interessenten wie strategische Unternehmen, die das Produkt und das Unternehmen gerne kaufen würden in einem Trade Sale, oder es gibt den klassischen IPO, also Börsengang, Initial Public Offering, da wird dann ein Börsenprospekt erarbeitet. Und dann geht das Unternehmen eben an die Börse und wird öffentlich. So, und da gibt es halt verschiedene Exit-Kanäle. So, und die muss man dann eben im besten Fall bespielen.
Okay, also würdest du sagen, wenn man ein Unternehmen gründet oder zumindest ein, ich sage jetzt mal, ein wachstumsorientiertes Startup gründet, dann sollte der Exit auch immer mit ein Ziel sein?
Also muss nicht unbedingt. Ich finde auch, dass man Cases in die Profitability führen kann. Und da muss der Exit nicht herbeigeführt werden. Nur Venture-Investoren sind eben exit-orientiert. Also die werden dann nach 5 bis x Jahren dann irgendwann ihre Anteile veräußern, entweder an einen größeren Private Equity oder an Strategen oder da gibt es dann verschiedene Optionen. Aber es ist nun mal wirklich, also es ist nun mal so, dass die Venture-Investoren irgendwann dann auch ihre Anteile verkaufen. Mhm. Für Gründer selbst ist es dann immer ein Für und Wider, würde ich sagen, ob sie verkaufen oder nicht. Es kann natürlich auch sehr ertragreich sein für die Gründer, wenn sie eben ihre Startup-Idee dann irgendwann so weit gebracht haben, dass es ein sehr großes Unternehmen geworden ist, und dann eben dann das Unternehmen zu verkaufen, was ja auch Seriengründer dann oft machen. Es kann aber auch sein, dass es wirklich, ja, über 20, 30 Jahre geführt wird von den Gründern und die mit dem Herzen dran hängen und einfach, ja, das als ihre Lebensaufgabe verstehen. Deswegen kann es da wahrscheinlich verschiedene Konstellationen geben.
Wie profitiert denn ein Gründer von dem Venture Capital? Also das Unternehmen ist klar, dass es davon profitiert und natürlich dann mehr Kapital hat, um weiter zu wachsen. Aber hat denn der Gründer auch schon was davon? Also kann er sich davon eine Teilsumme auszahlen, oder wie muss man sich das vorstellen?
Also es gibt Konstellationen, wo der Gründer auch schon vor einem Exit was, wie du sagst, davon hat. Nur bei dem Erstinvestment im Regelfall nicht. Also da geht es halt darum, dass das Kapital ausschließlich für die Company steht und die Company damit wächst. So, wenn jetzt eben die Wertentwicklung eh schon super läuft und horrende ist, dann kann man auch überlegen, dem Gründer in einem Secondary Anteil abzukaufen. Und dann hätte der Gründer eben auch schon etwas vor einem Exit. Ja, also dann würde man zum Beispiel sagen, wenn der Gründer jetzt noch 50% hält, dass man dem irgendwie Anteile im Wert von, sage ich mal, 100.000 Euro abkauft. So, und das könnte man strukturieren. Ja, also es ist nicht unmöglich, dass der Gründer vor dem Exit nichts erhält. Nur das muss halt immer irgendwie zu der ganzen Story passen.
Das ist eher ungern gesehen wahrscheinlich.
Ja, also eigentlich ist es eher ungern gesehen. Es gibt aber auch Konstellationen, wo das durchaus verständlich ist. Zum Beispiel Gründer haben gerade ein Exit-Angebot. Also es gibt zum Beispiel ein Unternehmen, die möchten jetzt dein Unternehmen kaufen. So, und du lehnst aber ab, weil du denkst, okay, eigentlich ist das Angebot gut, aber ich möchte noch mehr. So, das sehen die Investoren eigentlich auch da gerne, wenn sie sehen, okay, das Unternehmen hat auch noch mehr Potenzial. So, und das ist halt schon ein bold move von den Gründern, dass sie sagen, okay, wir nehmen jetzt nicht die 10 Millionen, wir gehen jetzt auf 100 Millionen und der Investor hätte auch einen gewissen Ertrag gehabt und die Gründer selbst auch. So. Und wenn die Gründer sagen, okay, ich schlage das Angebot jetzt aus, hätte im Fall der Annahme auch direkt mein Haus kaufen können oder ein Haus bauen können und wäre quasi mit dem ersten Schritt schon durch und sie gehen dieses Risiko ein, dann kann man das auch belohnen, dann kann man sagen, okay, dafür, dass du das jetzt gemacht hast, kriegst du einen bestimmten kleinen Anteil, den wir von den Anteilen übernehmen. Das wäre ein Szenario, was möglich wäre, ja.
Okay. Was würdest du Startups noch empfehlen, die auf der Suche nach einem Investment sind? Die Dokumente hatten wir ja schon. Gibt es noch irgendwas, was du denen mitgeben würdest?
Ja, also es ist eine sehr gute Frage. Weil ich während meines Masters habe ich meine Masterarbeit darüber geschrieben, inwiefern man VCs mit Hilfe von KI unterstützen könnte. So, und ich habe dann eine qualitative Umfrage gemacht, eigentlich eine viel zu große Umfrage, also wirklich mit vielen VCs, auch aus den USA gesprochen, aus Asien gesprochen, eigentlich aus der ganzen Welt und dann eben versucht einzuordnen, in welchen Phasen KI helfen kann. So, und da kam es halt oftmals raus, dass Fundraising ist zum Beispiel ein People's Business, das ist eher schwierig, aber vor allem in den ersten Phasen, also Dealflow und Screening, gibt es eigentlich schon relativ viel, vor allem große Fonds, die crawlen mit Hilfe von Crawlern das Internet durch, das Handelsregister durch. Die sehen schon sehr, sehr früh, welche Unternehmen Traction generieren, aber eben nur, wenn Startups auch transparent ihre Informationen offenlegen. Ja, und das macht eben noch fast kein Startup. Aber damals so einen Hint zu geben und zu sagen, ja, vielleicht schaut ihr mal, was ihr wirklich offenlegt und in welchen Foren ihr das macht oder in welchen Plattformen, ja, also sei es LinkedIn, sei es Crunchbase oder Pitchbook oder anderen Plattformen, wo halt Startup-Informationen einmal über Finanzierungsrunden, aber auch bei anderen jeglichen Media-Buzz, also sei es ein Preis, der gewonnen wurde oder irgendwie ein neues Produkt, was vorgestellt wurde, wenn da Startups relativ früh versuchen, viel zu disclosen, glaube ich, dass sie eher gefunden werden von VCs, die wirklich auch schon dediziert über Technologie Outbound betreiben und eben darüber versuchen, Startups zu finden. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Tipp für Startups, versucht mehr zu disclosen und dann eben über diese Crawler-Mechanismen gefunden zu werden.
Okay, wie sieht das denn mit dir aus? Würdest du eher dein Startup komplett bootstrappen oder würdest du dir auch eine Finanzierung mit reinholen?
Also wäre ich jetzt arrogant und würde sagen, ich wüsste schon alles, dann würde ich natürlich immer bootstrappen, weil dann habe ich mehr von meinen Anteilen. Da ich aber noch nicht alles weiß und auch nicht alles wissen werde, würde ich mich immer für Wachstumskapital entscheiden, wenn ich denn einen Wachstumscase auch aufbaue, weil ich eben enorm profitiere, halt einmal natürlich durch das Kapital. Also wer kann schon sagen, dass er jetzt innerhalb von wenigen Wochen ein extrem High-Skill-Team zusammenheiert aus verschiedensten, ich weiß nicht, WHU, BCG oder sonstigen, ja, sag ich mal, High-Potentials, die man dann einfach mit einer Wachstumsfinanzierung in einem dann sehr performanten Team zusammen strukturiert. Wenn das möglich ist, mit Hilfe von Wachstumskapital, dann würde ich das immer gerne machen. So. Und das ist wahrscheinlich das eine, also wie nutze ich effizient Kapital, also eine Cash-Effizienz muss gegeben sein. Und das andere ist halt Zugang über Investoren in den Markt auch. Ne? Also dass ich dann zum Beispiel bei uns, über uns in den Real Estate-Markt einsteigen kann und da eben Zugang habe zu relevanten Playern, da über diese relevanten Player entweder also meine Projekte verkaufen kann, ob die vielleicht dediziert nochmal mit investieren oder. Das sind alles Zugänge zu sonst, die ich sonst nicht hätte. Deswegen ist es, glaube ich, immer eine gute Wahl, Wachstumskapital anzunehmen.
Ja, ich denke, also über dem Kapital hinaus helft ja auch einfach im Tagesgeschäft mit der strategischen Ausrichtung und wie die Organisation aufgebaut werden muss, weil ihr habt es ja schon mehrfach gesehen. Einfach, ne? Und da kann sich, glaube ich, dann jeder Gründer viel noch mitnehmen.
Ja.
Und natürlich seid ihr auch der Türöffner einfach zu einem großen Netzwerk wahrscheinlich.
Ja.
Ja. Ja, spannend. Was siehst du denn von denjenigen, die bei euch Kapital geholt haben? Was siehst du denn bei denen als größtes Problem oder was ist deren größte Herausforderung meistens?
Ja, das ist eine echt gute Frage. Also wahrscheinlich ist es Timing, das vielleicht manchmal unterschätzt wird. Also oft, also es kann sein, dass der Product Market Fit einfach noch nicht gegeben ist, dass bestimmte Produkte noch zu innovativ sind, als dass der Markt es wirklich massentauglich schon annimmt. So, und dann ist eben dieses Expectations Management auch gefragt, dass man sagt, okay, das Produkt ist eben sehr innovativ und wird aber noch nicht ganz angenommen und braucht vielleicht noch ein Jahr und dann eben auch die gewisse Geduld mitbringt, um dieses Tal, wenn ich mal so sage, dass man das halt eben auch dann durchschreitet und eben gestärkt daraus hervorgeht. Das ist wahrscheinlich ein Punkt, der da sehr wichtig ist. Ja, also dass auch wenn es Probleme gibt, auch in einem Startup, das kann durchaus mal passieren, aber die kann man halt auch immer meistern und vor allem auch mit gewissen Investoren als Partnern.
Ja. Okay. Super, dann sind wir eigentlich durch mit den meisten Fragen. Vielen Dank, dass du dir so lange Zeit genommen hast. Ich habe jetzt natürlich hier einfach sehr dreist überzogen. Ich glaube, ich habe dich jetzt wirklich ausgelaugt mit den Fragen. Aber lass uns noch ein kleines persönliches Get-Out machen. Wer ist dein Vorbild?
Also ich würde sagen, wahrscheinlich einfach Macherpersönlichkeiten, die Dinge umsetzen, die pragmatisch denken und einfach zielorientiert sind.
Hast du einen Mentor?
Da würde ich wahrscheinlich meine Eltern und auch meine Freunde nennen, die mir eigentlich jeden Tag, von denen ich jeden Tag lernen kann, ja.
Was sind deine Hauptquellen von deinem Wissen? Wo holst du dir dein Wissen?
Einerseits Bücher, auf der anderen Seite Podcasts. Also ich finde vielleicht als Beispiel, also als Podcast Doppelgänger mag ich sehr gerne. Das ist eine gute Mischung aus eben all den Themen, die mich interessieren, jetzt im Financial-Bereich, also sei es eben Startups, sei es VC oder auch Aktien.
Okay, was ist deine Motivation?
Also früher war es immer so der Wettbewerb, muss ich sagen, dass ich sehr kompetitiv war. Ich wollte eigentlich immer alles gewinnen. Dementsprechend sieht auch die Vitrine zu Hause aus, noch in der Heimat. Aber das hat sich mittlerweile geändert. ich glaube, trotzdem motiviert mich eben auch dann, ja, also Erfolge motivieren mich extrem, sei es in der Arbeit, privat, beim Sport oder sonst was, das, das immer diesen nächsten Schritt zu gehen und wirklich das Maximum aus sich rauszuholen.
Was ist dein Lieblingsbuch?
Also Ferdinand von Schirach schreibt sehr, sehr gute Bücher. Das ist ein Strafanwalt aus Berlin, mittlerweile auch nur noch Autor, das heißt nur noch, aber er hat die Profession gewechselt. Schreibt super Kurzgeschichten, als auch Romane, Theaterstücke. Das kann man gut lesen, ja.
Sehr gut. Hast du geplant, dieses Jahr auf irgendein Event zu gehen?
Ja, also ich war schon auf diversen Startup-Events dieses Jahr und werde auch noch diverse besuchen. Das größte Event ist wahrscheinlich immer die Expo Real in München im Oktober. So, und da sind wir halt einmal als Investor vertreten, schauen uns Startups an und sprechen eben auch mit anderen Investoren.
Okay, super. Vielen Dank, Lukas, dass du heute dabei warst. Hast du noch was, was du dem Publikum wissen lassen möchtest? Hast du noch was, was du gerne hier platzieren möchtest?
Also ich freue mich über jedes Pitch-Deck, was ihr mir schickt. Ihr könnt das gerne an lukas@bitstone.capital schicken. Genau, und dann schaue ich mir das gerne an und freue mich dann auf die nächsten Schritte.
Vielen Dank, Lukas, dass du dabei warst. Ich hoffe, wir sprechen bald nochmal wieder. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
Vielen Dank. Wünsche ich dir auch und bis bald.
Danke, ciao.